Wir blicken hinter die Kulissen. Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bewusst gemacht. Ich bin Rebecca Hofmann und heute möchte ich mit Ihnen einen Abstecher machen in die faszinierende Welt der Pilze. Und dafür habe ich einen absoluten Fachmann bei mir zu Gast, Professor Dr. Marc Stadler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Guten Tag, Herr Stadler.
Hallo, guten Morgen.
Herr Stadler, ich freue mich riesig, dass dieses Gespräch zustande gekommen ist, weil Sie ja wirklich komplett ausgebucht sind und auch weltweit unterwegs und sehr viel zu tun haben. Es ist mir also eine große Ehre, dass ich Sie in unserem Podcast begrüßen darf. Sie forschen am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung mit Ihren Mitarbeitern zusammen an neuen Wirkstoffen aus Pilzen für neue Arzneimittel und machen also einen ganz wichtigen Job für uns alle. Aber Sie sind auch Präsident der Internationalen Pilzgesellschaft. Was hat Sie an dem Thema Pilze so fasziniert und wie sind Sie dazu gekommen?
Also zunächst mal arbeiten wir ja nicht nur mit Pilzen, sondern auch mit Bakterien, manchmal sogar mit Pflanzen. Aber die Pilze sind natürlich schon unser Hauptgebiet. Ich bin aber eigentlich schon als kleiner Junge im Pfälzer Wald rumgelaufen mit meiner Oma, mit unseren Nachbarn. Da haben wir mir Pilze gesammelt und es hat mich dann auch sehr stark interessiert, die giftigen von den essbaren unterscheiden zu können. Und so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Aber gerade bei Bayer haben wir sehr viel auch mit Pflanzenmetaboliten gearbeitet, mit Stoffen aus Bodenbakterien. Selbst jetzt haben wir ja auch am Helmholtz-Zentrum einen ganz starken Schwerpunkt auf Myxobakterien. Es geht im Grunde eigentlich darum, dass wir Naturstoffforschung und Naturstoffbiotechnologie machen. Und wir haben eine mykologische Arbeitsgruppe innerhalb meiner Abteilung. Und da machen wir auch sehr viel Taxonomie. Da beschäftigen wir uns auch mit der Biodiversität und finden laufend neue Arten und Gattungen. Und aus denen holen wir dann auch wieder neue Wirkstoffe raus, weil fast alle Pilze können Antibiotika oder andere Stoffe machen.
Man hatte ja lange Jahre zu den Pflanzen dazu gezählt. Das macht man heute ja nicht mehr. Warum nicht mehr?
Ja, man hat das vor 30 Jahren schon gemerkt, dass die näher an den Tieren sind. Also sie sind näher mit den Tieren verwandt, haben sich ganz früh von den Pflanzen abgespalten, haben andere Enzyme, eine andere Lebensweise. Selbst die Zellwand bei den Pilzen besteht ja aus Chitin, bei Pflanzen aus Zellulose. Und das Einzige, was sie mit den Pflanzen gemeinsam haben, ist, dass sie sich halt jetzt nicht groß wegbewegen. Ist es ja auch so, dass die Pilze auch andere Stoffe bilden, andere Sekundärstoffe als die Pflanzen. Deswegen finden wir auch so viele neue Stoffe aus den Pilzen, weil die Pflanzen sind alle schon super gut untersucht. Und es ist halt auch ein Grund, wenn man neue Wirkstoffe finden will, dass man sich mit Pilzen beschäftigt. Das ist halt auch ein Teil unserer Strategie.
Also Alexander Fleming und Penicillin, das ist ja quasi jetzt fast 100 Jahre her, dass das als, glaube ich, erstes Antibiotikum die Medizin revolutioniert hat. Hat man seitdem eigentlich konsequent an Pilzen weiter geforscht?
Natürlich. Aber übrigens, Penicillin ist nur das erste Antibiotikum, das vermarktet wurde. Man hat die Mycophenolsäure schon 50 Jahre früher entdeckt. Der Fleming hat das bloß gesehen, dass es gegen pathogene Bakterien wie Staphylokokken wirkt und hat das gerade zur rechten Zeit in die Entwicklung gebracht. Zuvor gab es schon Hinweise darauf, dass also auch zum Beispiel Flechten und andere Stoffe aus Bodenpilzen eine antibiotische Wirkung haben. Aber das hat man nie irgendwie versucht zu vermarkten bzw. für die Medikamentenentwicklung einzusetzen. Dagegen sind viele andere Inhaltsstoffe aus Pilzen oder überhaupt Präparate aus Pilzen bereits seit Jahrtausenden in Gebrauch. Da geht es bloß nicht um Einzelwirkstoffe, sondern es geht halt um Extrakte und man kann die zum Teil auch einfach essen. Seit 3000 Jahren haben die Chinesen schon Pilze in ihrer sogenannten Herbal Medicine. Das sind 30% Pilzpräparate. Das sind auch nicht nur Pflanzen.
Ach, quasi diese klassische chinesische Medizin, die besteht dann aus 30% Pilzen.
Ja, das kann man so sagen.
Interessant, war das bei uns denn auch so? Ich meine, wir haben ja auch ganz viele heimische Pilze. Sind die dann in der Naturheilkunde auch schon immer verwendet worden?
Nicht so sehr wie in Asien, aber ein gutes Beispiel, was ich immer meinen Studenten erzähle. Es gibt ja einen Pilz, der ist relativ bekannt, der heißt Hallimasch. Das ist sogar der größte Organismus der Welt und den kann man auch essen, wenn er auch vorher abgekocht werden muss. Auf jeden Fall, dieser Trivialname kommt von dem Wort Heil im Arsch. Den hat man irgendwann mal im Mittelalter gegen Hämorrhoiden genommen. Das ist jetzt kein Scheiß.
Wahnsinn. Wie sieht es denn überhaupt aus? Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass es etliche Sorten gibt.
Das ist ein Reich. Mhm. Organismen werden erstmal in Reiche eingeteilt und die Pilze sind ein eigenes Reich, die Pflanzen sind ein eigenes Reich, die Tiere sind ein eigenes Reich. Evolutionär sind eben halt vor ganz langer Zeit voneinander getrennt worden. Anhand der Genomsequenzen kann man das ganz prima feststellen.
Und wie sieht es aus mit dem Artenreichtum der Pilze im Verhältnis jetzt vielleicht zu Pflanzen und Tieren?
Also man geht davon aus, dass es 10 bis 20 mal mindestens mehr Pilzarten als Pflanzenarten gibt. Bei den Tieren ist es so, da gibt es ja auch sehr artenreiche Gruppen. Gerade die Insekten, die sind sicherlich die artenreichste Untergruppe der Tiere. Und wahrscheinlich gibt es auch viel mehr Insekten als Pilze. Aber es ist relativ sicher, dass die Anzahl der bekannten Pilzarten in die Millionen geht. Man kann das natürlich jetzt noch nicht so richtig beurteilen, wie viele man überhaupt noch nicht entdeckt hat. Aber man weiß inzwischen, dass jede Pflanze mit vielen unterschiedlichen Pilzarten assoziiert ist. Das sind jetzt Pilze, die leben endophytisch in den Pflanzen. Es gibt andere, die leben als Mykorrhiza-Pilze an den Wurzeln. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jede Pflanze 5 spezifische Pilze hat, mit denen sie assoziiert ist, dann kommt man ja allein schon auf 5-mal so viele. Dann gibt es ja auch noch Pilze, die sind mit Insekten assoziiert. Das ist alles so kompliziert und wir wissen noch so wenig darüber. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Pilze halt auch ökologisch unheimlich spannend, aber auch wichtig sind.
Ich wollte gerade fragen, gibt es da einen evolutionsbiologischen Grund dafür, dass die so symbiotisch mit ganz vielen Pflanzen und so zusammenhängen?
Also man kann das jetzt nicht so genau sagen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die Pilze eine ganz wichtige Rolle spielen. Einmal eben halt als Symbiosepartner, vor allen Dingen an den ganzen Samenpflanzen, als Mykorrhiza-Pilze. Aber auf der anderen Seite können die Pilze auch sehr viele Schadstoffe abbauen. Weil die eben so außerordentlich befähigt dazu sind, haben sie sich diversifiziert. Wir reden hier über Evolution. Das kann man halt nur spekulieren. Man wird nie genau rauskriegen, was da eigentlich passiert ist.
Ja, aber um mal ganz klar zu machen, wie wichtig Pilze sind, kann man sagen, wenn es keine Pilze geben würde, dann würde es auch den Rest des Lebens so nicht geben, wie wir es kennen.
Es ist halt so, ohne Pilze, da würde die Natur in ihrem eigenen Müll ersticken. Gut, bei Zellulose gibt es auch Bakterien, die das abbauen können. Aber bei dem Lignin, das wird dann immer rumliegen. Dann wird das, irgendwann wird das die Biomasse auch mal fehlen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass genauso wie die Pflanzen wichtig sind als Produzenten, die können Photosynthese machen. Das können die Pilze jetzt nicht. Aber die Pflanzen sind wichtig, dass überhaupt Biomasse aufgebaut werden kann. Und wir als Menschen, wir sind ja Tiere, wir profitieren gleichermaßen von beiden.
Also sind quasi Pilze auch so eine natürliche Müllabfuhr sozusagen?
Ja, sowas.
Jetzt haben Sie ja gerade auch schon gesagt, dass immer wieder neue Arten entdeckt werden. Ist das hier bei uns auch der Fall oder muss man dazu schon in den tieferen Dschungel gehen oder in Bereiche, die nicht menschlich erforscht sind?
Wir finden selbst in Europa immer noch neue Arten. Meistens ist es aber dann so, man hat vorher schon, sagen wir mal, die Gattung gekannt oder dachte, das ist eine Art und jetzt geht man halt hin und findet da sehr viele Artenkomplexe. Das war vor 20 Jahren, hat da jeder gemeint, das wäre eine Art. Aber jetzt sieht man halt, es ist doch nicht ganz so einfach. Die kann man dann aufspalten in verschiedene Gruppen. Aber wir haben tatsächlich die meisten Erfolge bei der Aufspürung neuer Arten in den Tropen. Also die Diversität, jedenfalls der Pilze, mit denen wir arbeiten, die ist am höchsten in den Tropen. Wir arbeiten in Thailand, in Kenia, in Kolumbien, finden auch laufend irgendwelche neuen Pilze. Manchmal sogar neue Gattungen.
Gehen Sie dann also quasi so vor, dass Sie wirklich die lebenden Objekte sammeln? Weil Sie vorhin auch gesagt haben, dass die chinesische Medizin schon tausende von Jahren Pilze verwendet. Gehen Sie da auch so historische Unterlagen durch?
Das machen wir eigentlich weniger. Also die chinesischen Heilpilze sind natürlich schon sehr gut untersucht. Von denen lassen wir auch die Pfoten weg. Das bringt ja nichts, wenn zum Beispiel an der Gattung Ganoderma, also an diesen Lackporlingen, die also als Krebsmittel dann interessant sind, wenn da 5000 chinesische Forscher dran arbeiten, da muss ich mich auch noch dran kümmern. Weil die chinesischen Chemiker sind sehr, sehr gut. Ich habe da auch einige Freunde. Also ich bewundere, was sie machen. Aber wir haben dann zum Beispiel die Verwandten dieser asiatischen Pilze auf dem Korn, die in Afrika, zum Beispiel gerade in Kenia, wachsen. Die machen dann ähnliche Stoffe, aber viele von den Stoffen, die wir aus den kenianischen Verwandten finden, sind neu, weil die eben halt von den chinesischen Pilzen nicht gemacht werden. Aber wir gehen tatsächlich in den Wald und machen Exkursionen, also nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa. Und wir isolieren dann vor Ort mit Zielkulturen von den Pilzen und die untersuchen wir dann später im Labor. Wir aber arbeiten meist an Pilzen, die man wirklich auch in Kultur nehmen kann. Die bilden zwar dann in Kultur keine Fruchtkörper in den meisten Fällen, aber die Myzelien sind ja praktisch auch im Boden prädominant. Und im Boden bilden die in der Natur sicherlich auch viele Abwehrstoffe. Diese Abwehrstoffe sind die Antibiotika. Wenn man die dann im Labor untersucht und zum ersten Mal isoliert, dann müssen die erstmal getestet werden. Und die meisten dieser Stoffe sind leider zu instabil oder gar toxisch. Und dann kann man die natürlich nicht weiterentwickeln. Es ist also vielleicht von 1000 Substanzen, die wir finden, hat eine Potenzial, dass man sie zumindest mal weitergehend testet. Und dazu muss man größere Mengen herstellen. Das ist dann auch aufwendig und dann braucht man auch schon Fördermittel, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Es ist also eine relativ komplizierte Geschichte, aber tatsächlich, wir fangen im Wald an. Wir nehmen manchmal auch aus Boden oder Pflanzen, nehmen wir Proben. Und was wir jetzt zum Beispiel auch angefangen haben seit ein paar Jahren, wir isolieren auch diese insektenassoziierten Pilze oder die mit Würmern im Boden assoziiert sind, die parasitieren. Und aus denen finden wir auch viele neue Stoffe.
Ist das sowas wie dieser Cordyceps-Pilz als Beispiel?
Ja, genau. Sie müssen sich mal angucken, was wir publizieren. Da sind wir wirklich also gerade auch mit unseren thailändischen Freunden weltweit führend unter den Leuten, die die Sekundärstoffe, die Taxonomie dieser Pilze untersuchen. Wir haben jetzt sogar diesen Zombie-Endfangus, den haben wir jetzt auch in Kultur gebracht und hoffen, dass wir demnächst auch sagen können, was er für Wirkstoffe macht.
Für welche Stoffe sind diese Insektenpilze denn interessant? Geht das da auch um Antibiotika?
Ja, allerdings Antibiotika von manchen Leuten wird der Begriff so verwendet, als ob es da nur um Bakterien ging. Deswegen verwenden wir lieber Anti-Infektiva. Darunter fallen dann auch antifungale Substanzen, antiparasitische Substanzen. Und wir testen manchmal auch unsere Substanz für die Entwicklung als Krebsmedikament oder als Medikament gegen Alzheimer, Parkinson. Also wenn wir die Substanzen mal haben, dann testen wir die breit. Wenn wir zum Beispiel jetzt sehen, dass ein Stoff, den wir zum ersten Mal finden, dass der zytotoxisch ist, aber dass es da Abstufung gibt, zum Beispiel, dass der gar nicht so stark giftig ist für die normalen Zellen und ist 1000-mal stärker wirksam gegen Krebszellen, dann wird es spannend. Dann würden wir natürlich auch versuchen, dass wir erstmal rausfinden, wie der wirkt. Und wenn wir dann wirklich sehen, dass da vielleicht auch ein neuer Mechanismus da ist und dass man das so abstufen kann, dann wäre es natürlich auch vorstellbar, dass wir dann in Richtung Antikrebsmittel gehen. Wir haben auch Projekte, wo wir jetzt gerade sehen, ob die Pilze nicht einsetzen können als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel. Gerade die mit den Würmern im Boden assoziiert sind. Da können sie ja keine Spritzmittel einsetzen. Und bestimmte Würmer verursachen riesige Ernteeinbußen. Und es gibt momentan kein Mittel dagegen, außer man vergast den Boden. Das darf man aber nicht mehr machen. Und deswegen suchen wir halt in Zusammenarbeit mit dem JKI in Braunschweig nach Antagonisten, um die Würmer im Boden zu erwischen. Und wir untersuchen die Inhaltsstoffe dieser Pilze auch, weil man möchte ja auch nicht einen Toxinproduzenten in größeren Mengen in den Boden einbringen. Also es ist alles relativ vielschichtig.
Das ist wirklich vielschichtig. Man hört ja auch gerade im Bereich der Landwirtschaft ganz oft von Fungiziden, dass man auch pflanzenschädliche Pilze loswerden will.
Aber gerade als Insektizide sind auch Pilze auf dem Markt. Also ich habe damals schon mit solchen Fragestellungen gearbeitet, auch in Zusammenarbeit mit der BASF, wo ich promoviert habe. Und dieser biologische Pflanzenschutz, der gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Und es sind auch schon einige Präparate auf dem Markt, gerade gegen Insekten.
Würden Sie sagen, dass wenn ich einen Garten habe und ich sehe, da wachsen viele Pilze, ist das ein Zeichen dafür, dass der ökologisch gut in Schuss ist?
Es kommt darauf an. Wenn man eine Artenvielfalt hat, dann ist es auf jeden Fall immer gut. Wenn das jetzt alles nur derselbe Pilz ist, dann kann es sein, dass irgendwas nicht stimmt. Leider gibt es zum Beispiel jetzt momentan auch immer mehr Pilze, die bei uns einfallen. Da haben wir momentan ein Riesenproblem im Pflanzenschutz. Da ist jetzt zum Beispiel gerade ein Pilz. Letztendlich kam der aus Asien rüber, ist eigentlich mit den japanischen Eschen vergesellschaftet. Aber irgendjemand hat mal die japanischen Eschen in Europa angepflanzt und der Pilz war dabei, der ist dann abgehauen. Der macht jetzt die ganzen einheimischen Eschen platt. Das heißt, es ist nicht immer alles gut. Also gerade wenn irgendwas in größeren Mengen kommt. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch einen Pilz, der wurde aufgrund der Erderwärmung, den gab es ursprünglich bloß in den Tropen, der kommt jetzt rein, der sieht ganz nett aus. Auf Englisch heißt der Orange springt beim Bat Fungus. Und der befällt jetzt alle möglichen Hölzer. Und wo der wächst, wächst kein anderer Pilz, weil der nämlich drei verschiedene Gruppen von antifungischen Inhaltsstoffen bilden kann. Und in Holland wurde er schon gesehen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der auch zu uns kommt.
Der kann also alle anderen Pilze verdrängen durch seine Eigenschaften. Aber wie wird er denn in seinem Heimatgebiet unter Kontrolle gehalten?
Ja, da ist er auch relativ häufig, aber da hat er vielleicht irgendwelche Antagonisten, die ihm das Leben schwer machen. Man weiß es halt nicht. Man weiß nur, der kommt jetzt immer häufiger hier vor. Und auf der anderen Seite haben wir gefunden, dass der eben halt diese verschiedenen Inhaltsstoffe machen kann. Das ist alles eine relativ neue Geschichte mit diesem ganzen Neomycota, aber Sie kennen doch sicher auch Pflanzen mit den Bärenklau oder dieses indische Springkraut, was bei uns alles überwuchert. Das ist beim Pilzen ganz genauso.
Und die können ja wahrscheinlich auch durch ihre Sporen dann relativ schnell eingeschleppt werden.
Ja, so ein Pilz wächst auf jeden Fall schneller als ein Baum.
Jetzt begegnen mir zum Beispiel immer vermehrter Pilzprodukte. Wir hatten ja da mal drüber gesprochen. Also ich werde gerade überschwemmt über Social Media mit Angeboten über Pilzcafés und so. Da geht es dann auch um diese chinesischen Pilze, die da mit drin sind. Selbst ein Fliegenpilzpulver ist mir schon angeboten worden. Was halten Sie denn davon?
Es ist eine gefährliche Sache. Da kann auch was dran sein. Aber meine Hauptkritik ist, dass diese Sachen nicht standardisiert sind. Die dürfen auch nicht als Medikamente verkauft werden. Wenn man Glück hat, dann ist da gar nichts drin. Wenn man Pech hat, ist was ganz anderes drin, als man denkt. Wie wenn Sie jetzt irgendwo einen Wirkstoff oder Medikament in der Apotheke kaufen. Also wissen wir überhaupt mal, was auf den Markt bringen kann. Das dauert ja schon normal, also mehr als 10 Jahre, wenn es was Neues sein soll. Die kostet einen Haufen Geld, weil man da erstmal Studien machen muss. Wir haben jetzt so ein Medikament im Auge, was jetzt demnächst in Phase 1 kommt, also wo wir die Präklinik geschafft haben. Da haben wir schon an die 30 Millionen Euro an Fördermitteln ausgeben müssen, bis wir die ganzen Regularien auch erfüllen konnten. Wir hatten auch Glück. Es hätte jetzt nämlich sein können, irgendwo kommt dann eine toxische Wirkung zum Vorschein, die man vorher halt nicht gesehen hat und dann ist das Projekt eingestellt. Weil man will ja nicht irgendwelche Stoffe auf den Markt bringen, mit denen die Menschen sich vergiften. Und das ist halt bei diesen Heilpilzpräparaten oft nicht gegeben. Es gibt aber auf der anderen Seite auch welche, wo man denkt, da könnte was dran sein, weil man da auch in Asien schon Studien vorliegen hat, zum Teil auch klinische Studien. Aber es ist, also mein Problem ist an erster Linie die Qualitätskontrolle.
Ja, es ging mir auch eigentlich nur darum, was Sie auch im Endeffekt jetzt ja auch gesagt haben. Das sind vielleicht die Pilze, aber man weiß nicht, sind die schwermetallbelastet, aus welchen Gebieten kommen die? Und gerade dadurch, dass Pilze ja nun mal auch den Aufräumfaktor der Natur haben, haben die ja wahrscheinlich auch dann viele Schadstoffe in sich. Ich bin ja auch in den 80ern groß geworden, als Tschernobyl dann war und auch man gesagt hat, okay, jetzt bitte keine Pilze mehr essen, die aus den und den Gebieten kommen, weil die das halt speichern.
Das sind es aber auch nicht alles, sondern nur bestimmte Arten, die eben diese radioaktiven Isotope in ihrer Huthaut anreichern, weil sie Pigmente bilden, wo diese Stoffe halt Bestandteil sein können. Also normal haben die Maronenröhrlinge ein Kaliumsalz als Pigment in ihrer Huthaut und das kann aber auch gegen Cäsium ausgetauscht werden und die Maronenröhrlinge haben damals das Cäsium aufgesogen wie ein Schwamm. Und die haben ja auch einen Schwamm. Champignons sollte man auf keinen Fall essen, wenn die in der Nähe von der Straße gewachsen sind. Die schmecken zwar super gut, aber wenn man das macht, dann hat man halt eine Riesendosis Cadmium. Das ist alles publiziert und diese Pilze, das ist auch vom Bundesministerium für Verbraucherschutz eine Initiative, die ich sehr begrüße, wo ich dann gerne auch mitmache, dass wir da einfach mal die Öffentlichkeit aufklären und den Leuten eine Handhabe geben. Aber da müssen natürlich auch Leute aus der Foodbranche dabei sein. Ich bin ja kein Lebensmittelchemiker oder so, ne? Das muss man zusammen machen. Da sind auch Taxonomen mit dabei, die darauf achten, dass da immer die richtigen Namen stehen. Und vieles ist heute einfach nur noch möglich, wenn sich Spezialisten zusammenschließen.
Ja, Sie sagen ja gerade, das ist schon alles lange bekannt, aber für die Verbraucher ist das ja oft dann trotzdem Neuland. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, gibt es sowas auch bei Steinpilzen oder Pfifferlingen, also diese Sorten, die man wirklich jetzt im Wald sammeln geht, um die zu essen?
Also Steinpilze, Pfifferlinge, das ist eigentlich relativ harmlos. Es ist allerdings schon so, dass die auch Radioaktivität ansammeln können, aber nicht in dem Maß wie der Maronenröhrling. Auf der anderen Seite muss man bei denen aufpassen, dass man die nicht übersammelt, dass die überhaupt noch da bleiben, wenn dann irgendwelche Trupps von Leuten da in den Wald gehen und dann holen die da zentnerweise raus. Das ist auch nicht gut für die Natur. Weil gerade diese Pilze wie Pfifferling, Steinpilz, die haben ja auch eine wichtige Funktion. Und dadurch, dass die Mykorrhiza bilden, dass die Biomasse im Boden aufbauen, halten sie übrigens auch das Kohlendioxid oder den Kohlenstoff im Boden.
Wie beurteilen Sie denn überhaupt die Lage der Pilze jetzt hier in Deutschland? Sind viele ökologisch schon bedroht? Wie ist die Situation da?
Ich kann das selbst sehen. Es ist schon eine gewisse Verarmung da. Aber es ist lang nicht so schlimm. Jedenfalls, man sieht es lang nicht so stark wie zum Beispiel bei den Insekten oder den Vögeln. Das liegt aber nur daran, dass man eben halt die Pilze oft überhaupt nicht erkennt. Die sind ja immer da, aber man findet sie vielleicht einmal im Jahr in so einem Zeitraum von 2 Wochen. Und die kommen aber auch nicht jedes Jahr am selben Tag raus. Auf der anderen Seite habe ich schon gesehen, dass mir sehr viele Arten, die sowieso schon selten waren, dass mir die jetzt in den letzten 10 Jahren nicht mehr begegnet sind. Und diese Trockenheitsperioden, die wir in den Wäldern haben, die haben dazu beigetragen. Es ist aber nicht gesagt, dass die wirklich nicht mehr leben, denn die sind ja im Boden.
Sind Pilze sehr überlebensfähig, was das Myzel betrifft? Wir sehen ja immer nur die Fruchtkörper, wenn die dann im Herbst halt sprießen.
Also es gibt auf jeden Fall Pilze, die auch sehr starke Nährstoffansprüche haben. Dann auch noch Mykorrhiza-Pilze sind, die ihren Partner brauchen. Und wenn halt zum Beispiel jetzt die Wirtspflanze da irgendwie weg ist, dann sind die Pilze auch weg. Deswegen sind auch diese Renaturierungsmaßnahmen, die man jetzt macht, dass man anstelle dieser Fichtenplantagen Mischwälder anpflanzen will, das ist auf mittlere Sicht ist das genau der richtige Weg. Und dann kommen die vielleicht doch wieder.
In seinem eigenen Garten kann ich da auch was tun, um die Biodiversität zu fördern, also zum Beispiel Totholz liegen lassen oder sowas?
Ja, Sie können auf jeden Fall naturbelassene Räume schaffen. Sie sollten auf jeden Fall nicht so viel mit Spritzmitteln rummachen und ja, es ist auf jeden Fall viel einfacher, zum Beispiel was gegen das Artensterben bei den Insekten zu tun, weil man da zum Beispiel die richtigen Futterpflanzen für die Raupen anbauen kann. Bei den Pilzen ist das alles noch nicht so erforscht, aber generell ist es auf jeden Fall gut, wenn man den Garten naturnah lässt.
Und jetzt eine letzte Frage nochmal zu den Pilzmittelchen und so. Sie haben ja gesagt, ich habe mir die auch angeguckt, dass es eine Pilzliste gibt, wo die Leute auch nachgucken können, inwieweit Pilze belastet sind mit Schadstoffen, ob es Wirksamkeiten gibt oder nicht.
Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem, der da daran interessiert ist, an der Thematik wärmstens empfehlen. Da haben wir zum Beispiel auch jetzt neulich Empfehlungen gegeben, wie man jetzt mit bestimmten neuen Präparaten zu verfahren ist, ob das jetzt irgendwie halt abgesichert ist oder nicht. Da ist dann immer halt eine Konsensusmeinung eines Expertengremiums, wo Leute aus Österreich, Deutschland, der Schweiz praktisch mitmachen. Und wir haben jetzt gerade auch, sind gerade dabei, jetzt eine neue Auflage zu entwerfen, die wird nächstes Jahr auch hoffentlich rauskommen.
Wo findet man die dann?
Ja, im Internet halt, das ist beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Aber im Grunde, wenn Sie da Pilzliste eingeben bei Google, dann sollten Sie es schon finden.
Ja, prima. Das ist ja ein guter Tipp. Wie wird Ihre Reise weitergehen in nächster Zeit? Was erwartet Sie?
Ich bleibe jetzt erstmal eine Zeit lang in Deutschland und die nächste größere Tour, die ich vorhabe, das ist im September nach Ecuador.
Geht es da auch um einen bestimmten Pilz oder wird da einfach so geguckt, was vorhanden ist?
Nee, wir haben da einen großen Kongress und da wurde ich dann halt auch noch zu Exkursionen von den einheimischen Mykologen eingeladen. Und ich werde wahrscheinlich danach dann noch meine Freunde in Kolumbien und Brasilien besuchen. Aber bis im Herbst bin ich erstmal hier. Es gibt sehr, sehr viel zu tun bei uns.
Woran arbeiten Sie gerade?
Wir haben mindestens 20 verschiedene Projekte, aber das Wichtigste davon ist ein neues Antibiotikum, was auch als Antiparasitikum eingesetzt werden kann. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir das jetzt in klinische Phase 1 bringen wollen. Und da kann ich nicht irgendwo im Dschungel rumtouren, da muss ich vor Ort sein.
Das glaube ich. Ich wäre mit meinen Fragen durch. Haben Sie noch was Wichtiges, was Sie gerne noch loswerden möchten?
Ich finde es schon auch wichtig, dass die Leute das mal ein bisschen auf den Schirm kriegen, ne? Wenn man an Pilze denkt, dann sollten einem auch andere Sachen in den Sinn kommen.
Ja, das ist auch ganz spannend, weil als ich mich damit beschäftigt habe mit dem Thema, da war auch Baumaterialien aus Pilzen machen, das wird entwickelt. Man macht Stoffe sogar aus dem Myzel.
Ja, da haben wir auch ein Projekt. Kennen Sie unser Paper, was wir da rausgebracht haben über die globale Bedeutung der Pilze für die globale Ökonomie?
Nee, kenne ich noch nicht. Was ist da das Fazit draus aus dem Papier?
Das ist echt eine spannende Geschichte. Da haben wir mal so eine Schätzung gemacht, da kamen wir halt auf 55 Trillion Euros im Jahr. Ne? Das kam sogar bei Spektrum der Wissenschaft. Da sind die ganzen Produktklassen und alles, was man aus Pilzen alles so machen kann, zusammen mit Marktzahlen zusammengestellt. Und da kommt man echt auf astronomische Summen.
Okay. Ich hoffe, wir konnten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für dieses spannende Thema begeistern und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und noch viele weitere wertvolle Entdeckungen. Danke, dass Sie da waren.
Danke für das Gespräch. Bis bald. Ciao.
Und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es in 2 Wochen weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie immer, bleiben Sie bewusst. Danke, tschüss.